The strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines.
Willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, rechtlichen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe Professorin Nele Matzlück eingeladen, um, ihr ahnt es schon, über das Seerecht zu sprechen. Anlass war der Irankrieg bzw. die Sperrung der Straße von Hormuz. Wir haben aber auch so einige andere Themen angesprochen, wie zum Beispiel die sogenannte russische Schattenflotte oder die US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote. Und dann haben wir auch über einige andere allgemeinere Themen gesprochen, wie zum Beispiel die Frage des Flaggenprinzips, welches Recht auf einem Schiff gilt, welche Grenzen auf den Weltmeeren greifen und auch den Internationalen Seegerichtshof. Also da gibt's sehr, sehr viele allgemeinere Themen und jetzt spezifisch auf die Weltpolitik gemünzte Themen, die es verdienen, ein bisschen breiter angesprochen und diskutiert zu werden. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz betonen, dass dieses Gespräch vor dem aktuellen Deal oder Waffenstillstand oder was auch immer das ist, aufgenommen wurde, ändert aber nichts daran, dass all das, was gesagt wurde, relevant ist und relevant bleibt, weil es hier um Grundsätze des Seerechts geht, nämlich die Frage, ob man einfach so eine Handelsroute schließen kann oder ob man da jetzt Geld verlangen kann und dergleichen. Genauso auch bei der Schattenflotte, das Thema bleibt nach wie vor relevant, genauso auch beim US War on Drugs unter Anführungsstrichen, in dessen Rahmen der US-Kriegsminister unter Anführungsstrichen Angriffe auf Drogenboote anordnet. Und da muss man sich fragen, gibt es dafür eine Grundlage? Nein, und dementsprechend ist das technisch gesehen sogar Mord. Eine weitere Zwischenbemerkung noch vorm Schluss. Ich gebe bereitwillig zu, mich im Seerecht nicht so gut auszukennen. Man muss sich auch nicht überall auskennen und man kann sich auch nicht überall auskennen. Beim Völkerrecht gibt es etwas, das man als Fragmentierung bezeichnet, nämlich dass es ganz, ganz viele Teilgebiete gibt, die mittlerweile sehr, sehr ausdifferenzierte und komplexe Regeln haben. Und niemand kann von sich behaupten, sich überall im Völkerrecht sehr gut auszukennen. Das geht schlichtweg nicht. Wir alle spezialisieren uns auf einzelne Themen und kennen bei den anderen die Basics, beziehungsweise kann man das erwarten, aber eben nicht die Details. Und ich gebe noch einmal bereitwillig zu, mich im Seerecht nicht im Detail auszukennen. Und gerade deswegen habe ich eine Expertin eingeladen, die sich hier im Detail auskennt. Ich bin sehr froh, dass Professorin Nele Matzlück hier zugesagt hat, weil sie sich bei dem Thema sehr, sehr gut auskennt und es auch sehr, sehr gut erklären kann. Sie war schon einmal vor einigen Jahren zu Gast. Die Folge werde ich euch auch in die Shownotes packen. Und hoffe, dass euer Interesse an diesem spannenden Rechtsgebiet geweckt wird oder vielleicht schon besteht. Letzte Bemerkung vom Gespräch selbst. Ich habe an einigen Stellen Zitate eingespielt, die relevant sind, unter anderem auch von der US-Serie The Diplomat. Diejenigen, die diese Serie kennen, ahnen bereits, welches Zitat oder warum ich Zitate hier eingespielt habe. Die, die diese Serie nicht kennen bzw. noch nicht kennen, werden beim Gespräch verstehen, warum ich hier Zitate eingespielt habe. Und mit diesem kleinen Appetizer wünsche ich euch eine spannende Folge. Ton ab. Frau Professorin Matzlück, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, Recht Politisch vorbeizuschauen.
Ja, sehr gern.
Darf ich Sie bitten, sich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Ja, mein Name ist Nele Matzlück. Ich bin Professorin für Völkerrecht mit dem Schwerpunkt Seerecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ganz im Norden von Deutschland.
Das bringt mich gleich zur ersten Frage. Jetzt mal abgesehen vom heißen Thema dieser Tage. Deutschland hat ja Zugang zum Meer, Österreich nicht. Jetzt frage ich mich aus österreichischer Sicht, ich möchte das mal zum Aufwärmen in den Raum stellen, warum sollten zum Beispiel Binnenländer wie Österreich auch ein Interesse am Seerecht haben?
Also ich meine, gerade Binnenländer wie Österreich, wie die Schweiz, wir haben ja relativ viele Binnenländer, sollten ein Interesse haben, denn die Nutzung der Meere steht ausdrücklich allen Staaten frei. Und für die Küstenstaaten ist das leicht. Die müssen mit keinem anderen Staat verhandeln, dass sie Zugang zum Meer haben. Für die Binnenstaaten geht es aber genau darum, wenn ich die Meere nutzen möchte, wenn ich teilhaben will an den Freiheiten der Hohen See, da muss ich erst einmal dorthin kommen und von daher besteht ein besonderes Interesse. Binnenstaaten haben keine räumlichen Ansprüche über das Meer, aber wenn man sich so eine Weltkarte anschaut, und markiert, wo die Küstengewässer und die ausschließlichen Wirtschaftszonen der Küstenstaaten liegen, dann bleibt da sehr viel Meer übrig, in denen auch Binnenstaaten fischen dürfen. Der Tiefseeboden, an denen auch Binnenstaaten an der Ausbeutung von Ressourcen teilhaben können.
Jetzt mal blöd gefragt, wenn Sie sagen, Staaten haben ein Interesse daran, das sind ja jetzt aber nicht nur staatliche Unternehmen, sondern ja auch private, die Staatsangehörige von Ländern wie Österreich beispielsweise sind und sagen, sie wollen irgendwie die Weltmeere nutzen. Verstehe ich das richtig?
Ja, ganz genau. Also wenn wir jetzt über den Tiefseebergbau sprechen, dann sind es tatsächlich auch viel staatliche Unternehmen. Aber natürlich ansonsten nicht. Wenn wir an Öl- und Gasförderung denken, wenn wir an Fischerei denken, dann ist das natürlich, sind das keine Staatsunternehmen in den meisten Fällen, sondern private, deren Interessen bei internationalen Verhandlungen über den jeweiligen Heimatstaat vertreten werden. Das heißt, bei der Meeresbodenbehörde mit Sitz auf Jamaika, da gibt es zwar auch Runden, wo sogenannte Stakeholder, wo also interessierte zivilgesellschaftliche Akteure teilnehmen und gehört werden, aber die eigentlichen Regelungen machen die Staaten. Das heißt, wenn österreichische Firmen ein Interesse hätten, Manganknollen vom Tiefseeboden zu nutzen, zu fördern und die Gewinne zu verwerten, dann müsste Österreich für diese Staaten sprechen. Oder das ist natürlich im Rahmen der EU, sind es auch EU-Vertreterinnen, Vertreter, die hier die Interessen der Mitgliedstaaten wahrnehmen.
Ein anderes Thema, das mich da sehr interessiert, ist, dass ja Schiffe auch unter einer bestimmten Flagge immer unterwegs sind. Jetzt würde man sich zum Beispiel wundern, wenn man eine Yacht sieht, die eine österreichische Flagge hat, weil man sich denkt, naja, Moment mal, wie soll denn diese Yacht überhaupt zu einem Meer kommen bei einem Binnenland? Können Sie das so ein bisschen skizzieren?
Ja, sehr gern. Und das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Es gab vor kurzem einen Fall oder mehrere Fälle vor dem Internationalen Seegerichtshof, die Schiffe betrafen. Das eine war ein Schiff unter der Flagge der Schweiz und in einem anderen Fall ging es um ein Schiff unter der Flagge Luxemburgs. Das heißt, auch Binnenstaaten können Flaggenstaaten sein. Das heißt nicht, dass dieser Staat Zugang zum Meer haben muss. Ein Schiff unter österreichischer Flagge muss natürlich irgendwo in einem Hafen liegen, aber die eigentliche Verantwortlichkeit über das Schiff, die Regelung, kann durchaus bei österreichischen Behörden dann liegen. Die Flagge ist relativ wichtig, weil auf hoher See nur der Flaggenstaat wirklich Hoheitsrechte über das Schiff ausüben darf, also kontrollieren muss, ob das Schiff entsprechenden Regularien zum Umweltschutz zum Beispiel, technischen Anforderungen genügt. Und diese Flagge muss nicht sozusagen direkt nah dran sein am Meer, sondern kann durch einen Binnenstaat vergeben werden, solange dessen Behörden das Schiff dann auch kontrollieren können. Aber Sie haben vollkommen recht, in irgendeinem Hafen müssen solche Schiffe liegen dürfen und Binnenstaaten können Zugang zum Meer verhandeln mit anderen Staaten.
Haben Binnenstaaten ein Recht auf Meereszugang? Und wenn ja, gegenüber wem kann man das eigentlich geltend machen?
Ja, Binnenstaaten haben nach dem Seerechtsübereinkommen ein Recht auf Zugang zum Meer. Das liest sich zunächst mal sehr gut gegenüber den Transitstaaten und dem Küstenstaat. Aber natürlich sagt das Seerechtsübereinkommen, kann es ja auch nicht genau, wer gegenüber welchem spezifischen Staat ein Zugangsrecht hat. Also Österreich könnte ja, wenn wir bei Österreich bleiben, verschiedene Wege wählen, um zum Meer zu kommen. Die Frage, zu welchem Meer? Will ich zum Atlantik? Will ich zum Mittelmeer? Will ich zum Schwarzen Meer? Also wir können uns ja verschiedene Szenarien vorstellen. Und das, was erst so gut klingt, nämlich ein Recht auf einen Zugang, wird dann relativiert dadurch, dass man diesen Zugang mit den entsprechenden Transitstaaten verhandeln muss. Und nur wenn wir zu einer Einigung hier kommen, besteht dann auch ein entsprechendes Transitrecht.
Also es kann auch passieren, dass man zwar dieses Recht hat, aber wenn man sich nicht mit anderen Ländern einigen kann, und da ist jetzt Österreich wahrscheinlich kein gutes Beispiel, weil da haben wir ohnehin die Europäische Union, da ist das relativ einfach. Aber wenn das ein anderes Land ist, das mit seinen Nachbarn nicht so gut auskommt, kann es passieren, dass man zwar dieses Recht hat, aber es nicht durchsetzbar ist, weil es nicht genug Länder gibt oder sich vielleicht auch ein einziges Land sträubt, Transitrechte zu gewähren?
Das ist richtig. Das ist richtig. Und dann kommt es sehr auf die geografische Lage drauf an, ob der Staat einen anderen Weg wählen kann über andere Nachbarländer oder zu einer anderen Küste. Aber das ist dann tatsächlich eine Einzelfallfrage.
Jetzt möchte ich auch ganz kurz über das Seerechtsübereinkommen sprechen. Da sind ja die meisten Länder dabei, aber leider nicht alle. Vor allem sind die USA nicht dabei und der Iran nicht dabei. Spielt es dann aber trotzdem eine Rolle oder die Regeln, die darin stehen?
Ja, das tut es. Wir haben über 170 Vertragsstaaten zum Seerechtsübereinkommen. Wenn man mal so von ungefähr 195 Staaten ausgeht, dann ist das sehr viel. Aber die Staaten, die nicht Vertragsstaaten geworden sind, überraschen dann auch nicht. Das ist die USA, das ist der Iran, das ist zum Beispiel die Türkei, das ist Israel, Venezuela. Das sind also Staaten, die gegebenenfalls auch Grenzstreitigkeiten mit Nachbarn haben oder die, wie die USA in dem spezifischen Fall, wegen der Regelung zum Tiefseebergbau nicht beitreten wollten. Trotzdem hat das Seerechtsübereinkommen Bedeutung, weil wir hier nicht nur einen Vertrag haben, sondern sehr viele der Regelungen, nicht alle, aber sehr viele der Regelungen parallel auch als Gewohnheitsrecht gelten. Das ist so eine Besonderheit des Völkerrechts, dass wir geschriebenes Recht haben, Verträge, aber auch sogenanntes Völkergewohnheitsrecht, ungeschriebenes Recht, was für alle Staaten verbindlich ist. Es sei denn, sie haben dem ausdrücklich widersprochen. Das heißt, die allermeisten Regelungen des Seerechtsübereinkommens gelten für die USA, gelten für den Iran, gelten für die Türkei auf gewohnheitsrechtlicher Grundlage. Aber auch da müssen wir, es ist natürlich etwas schwieriger zu sagen, um welche Regelung geht es genau, hat diese Regelung Status von Gewohnheitsrecht oder nicht. Wenn wir nochmal auf die USA schauen, dann wollten ja vor Trump eigentlich alle Administrationen der USA dem Seerechtsübereinkommen beitreten. Und zwar genau mit dem Argument, dass diese Verwaltungen gesagt haben, wir sind gewohnheitsrechtlich ohnehin an das Allermeiste gebunden, aber es würde Rechtssicherheit geben für private Akteure, für Firmen, die Tiefseebergbau betreiben wollen, zum Beispiel, wenn wir formell Vertragspartei wären, weil wir dann auch Zugang zu Institutionen haben, zum Seegerichtshof, zur Meeresbodenbehörde.
Ja, es ist ja auch bei der Serie The Diplomat so, dass das da ein Thema ist.
Ja,
ich habe die ganz gern geschaut und habe dann ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir dann dachte, naja, Menschen, die sich nicht so intensiv mit dem Völkerrecht auseinandersetzen, werden sich jetzt vielleicht fragen, auf Wienerisch ausgedrückt, warum machen die so ein paar Höhe? Also warum die Aufregung? Weil das ist halt irgendein Übereinkommen. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist ja wirklich eine große Sache. Das Übereinkommen gibt es seit 1982 und die USA sind eben nicht dabei. Und es wäre so ein wichtiger symbolischer Schritt.
You are driving them insane.
I'm 3 votes away from passing the law of the sea treaty.
No. How?
By promising a light rail project to a Holocaust denier?
4 presidents failed at this.
5. Grace passes this week one, she's gonna look like such a fucking baller.
What? Law of the sea.
Unter Trump gibt es keine ernsthaften Bestrebungen, diesem Übereinkommen doch beizutreten.
Nein, überhaupt keine. Trump ist aus, ich glaube, es waren nachher 140 oder 150 Abkommen ausgetreten. Es gibt überhaupt keine Bestrebungen, dem Seerechtsübereinkommen beizutreten. Ich habe die Serie ja auch geschaut und habe mich als Seerechtlerin sehr gefreut, dass es ausgerechnet das Seerechtsübereinkommen war, was auf einmal so eine prominente Rolle gespielt hat, die entscheidende Rolle gespielt hat.
Völkerrecht kommt ja jetzt nicht so oft in Serien vor, aber doch manchmal. Und mit diesem Übereinkommen habe ich gewiss nicht gerechnet, obwohl wir jetzt ja mehr sprechen darüber denn je. Und ich möchte auch mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es hat ja diesen interessanten räumlichen Ansatz, weil man ja gerade historisch im Völkerrecht sehr lange darüber gestritten hat, wem gehören die Weltmeere? Gehören sie überhaupt irgendwem?
Das ist, kommt so eine typisch juristische Antwort, indem ich versuche zu sagen, das kommt darauf an. Und es kommt darauf an, auf welchen Teil des Meeres wir uns beziehen. Und ich hatte vorhin schon einmal kurz von Küstengewässern gesprochen. Es gibt einen Streifen, der bis zu 12 Seemeilen vor den jeweiligen Küsten liegt, der zum Staatsgebiet der Küstenstaaten gehört. Und da können wir, wenn wir da mit eigentumsrechtlichen Kategorien drangehen, könnten wir schon sagen, das gehört dem Staat. Denn da liegt die Staatsgrenze, liegt also vor der Küste im Meer. Theoretisch müsste ich da meinen Pass vorzeigen, wenn ich in die Gewässer einfahre. Das heißt, und solche Zonen hat es letztlich immer gegeben. Man hat nur lange darum gestritten, wie groß die sind. Sind das 3 Seemeilen oder 6 oder 12 oder noch viel mehr? Inzwischen sind wir bei 12. Der Rest der Meere, da haben wir unterschiedliche Nutzungsregime. Wir haben eine ausschließliche Wirtschaftszone, die nicht mehr zum Staatsgebiet gehört, in der die Küstenstaaten aber ausschließliche wirtschaftliche Nutzungsrechte haben. Das heißt, da können wir gar nicht sagen, wem gehört diese Zone eigentlich. Sie gehört nicht zum Staat, aber der Küstenstaat, niemand darf dort fischen, ohne eine Lizenz des Küstenstaates zu haben. Und je weiter wir weggehen von den Küsten, desto stärker gehört das Meer allen. Und das ist der Fall für die Hohe See, wo wir einen Raum haben, der allen zur Nutzung offen steht. Und das gilt auch für den Tiefseeboden, das gemeinsame Erbe der Menschheit mit seinen mineralischen Ressourcen. Da haben wir zwar ein spezifisches Verteilungs- und Nutzungsregime mit der Meeresbodenbehörde, aber letztendlich soll jeder Staat dort Zugang haben.
Dann weiter blöd gefragt, was ist denn dann der Unterschied, ob das jetzt das Küstengewässer ist von einem Staat oder die, wie Sie ja sagen, ausschließliche Wirtschaftszone, weil das Wort ausschließlich heißt ja, dass alle anderen dort gewisse Dinge, eben Abbau von Ressourcen, eben nicht machen können. Jetzt könnte man ja sagen, naja, faktisch ist das ja auch, als wäre das Staatsgebiet.
Nein, da gibt es doch einen relativ großen Unterschied, denn es sind wirklich nur bestimmte wirtschaftliche Nutzungen, die dort ausschließlich dem Küstenstaat zustehen. Fischerei ist immer das beste Beispiel, aber auch Energiegewinnung, also Windparks oder Wellenkraftwerke. Solche Nutzungen sind dem Küstenstaat vorbehalten. Wenn ich dort nur herumfahren möchte mit einem Schiff, weil ich mich von A nach B bewege mit einem Schiff anderer Flagge, dann gilt diese Zone letztlich als Hohe See. Das macht es zum Beispiel in der Ostsee so schwer, die Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte anzuhalten. Und wir lesen dann in den Medien immer, die sind in internationalen Gewässern. Ja, für die Zwecke der Schifffahrt stimmt das. Die Ostsee ist sehr klein. Wir haben keine hohe See auf der Ostsee im echten Sinne. Wir haben Küstengewässer und ausschließliche Wirtschaftszonen. Das heißt, diese Tanker der russischen Schattenflotte dürften dort nicht fischen, weil sie sich immer in der Wirtschaftszone von Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland bewegen. Aber wenn sie nur von A nach B fahren und versuchen, die Ostsee zu verlassen, dann darf ich sie dort nicht anhalten, weil es nicht um wirtschaftliche Nutzung dieser Gewässer geht, sondern nur um die Durchfahrt. Das ist etwas kompliziert, weil wir so Kategorien anlegen an einen Raum, die eigentlich nicht passen. Wir ziehen künstliche Grenzen. Fische sind auch nicht daran interessiert, ob sie im Küstenmeer sind oder in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf der Hohen See. Und trotzdem unterscheiden sich die Regelungen, wer fischen darf, wer für Umweltschutz zuständig ist. Und deswegen ist die ausschließliche Wirtschaftszone so ein Bereich, wo verschiedene Regelungen greifen, je nachdem, welche Tätigkeit dort ausgeübt wird.
Wirtschaftliche Betätigungen sind ja manchmal auch illegal. Was ist denn, wenn jemand zum Beispiel Drogenhandel in der ausschließlichen Wirtschaftszone, aber nicht in den Küstenwässern betreibt? Kann dann der betroffene Staat, in dessen ausschließlicher Wirtschaftszone das passiert, etwas tun oder auch irgendein anderes Land?
Nein, das ist ja tatsächlich keine legale wirtschaftliche Betätigung. Wir haben für die Hohe See Regelungen, die sich beziehen auf den Schmuggel von Drogen, aber keine automatischen Rechte, ein Schiff zu stoppen. Also auch für solche Tätigkeiten, die ja letztlich Transporttätigkeiten sind, würden die Regelungen über die Hohe See greifen. Und da kann ich ein Schiff anhalten, wenn es sich als Piratenschiff betätigt, aber in anderen Fällen brauche ich die Zustimmung der Flagge. Jetzt ist es gerade beim Beispiel illegale Tätigkeiten, Drogenschmuggel. Das sind ja in der Regel keine Schiffe, die mit der Flagge eines bestimmten anderen Staates daherkommen. Und von daher haben wir da sicherlich auch Grauzonen, von wem diese Schiffe angehalten werden. Und wenn wir bei Drogenschmuggel sind, möchte ich einmal nur ganz klar sagen, bombardieren darf man diese Schiffe dann nicht.
We just over the last few minutes literally shot out a boat. A drug carrying boat, a lot of drugs in that boat. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out. We've been capturing these boats for years and they get back into the system and they do it again and again and again. And they don't fear that. They have no fear. The thing I can tell you right now, it's very hard to find any floating vessel right now on the Pacific or in the Gulf, and I would like to call it by its official name, the Gulf of America, another little triumph of the Trump administration.
Changing the dynamic and actually taking kinetic strikes on these boats ought change the psychology of these foreign terrorist organizations.
Ja, darauf wollte ich auch kurz hinaus, weil ja auch vor allem kein Kriegszustand herrscht und die USA da argumentieren mit teilweise kriegsrechtlichen Begriffen, aber gleichzeitig sie da im ganz normalen Bereich der Menschenrechte sind und solange es keine unmittelbare Bedrohung für das Leib und Leben anderer gibt, gibt es damit auch kein Recht, diese Schiffe zu attackieren und damit auch den Tod von den betroffenen Menschen in Kauf zu nehmen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es also auch entscheidend, ob man überhaupt eine Flagge hat oder nicht. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie im Straßenverkehr, wenn man jetzt zum Beispiel ohne Nummernschild unterwegs ist, dass das eigentlich heißt, dass man als solches gar nicht teilnehmen darf? Oder darf man auch ohne einer Flagge sich auf die hohe See oder in die Küstengewässer eines anderen Staates begeben?
Das Seerechtsübereinkommen sagt nicht so genau, was ein Schiff ist. Das ist sozusagen die erste Schwierigkeit. Allerdings gilt grundsätzlich, dass Schiffe eine Flagge führen müssen und zwar nur eine Flagge führen dürfen. Das heißt, eine Staatsangehörigkeit brauchen. Und in dem Moment, wo ein Schiff gar nicht registriert ist, also keine Flagge führt, oder nach Belieben verschiedene Flaggen hochzieht, dann gilt es als staatenlos und dann darf es gestoppt und betreten werden. Jetzt, wenn wir so vor unserem Auge ein kleines Schlauchboot haben, dann weht da natürlich keine Flagge am Heck. Das heißt, die Regelungen nach nationalem Recht unterscheiden dann durchaus auch nach der Größe von Wasserfahrzeugen und ein Schlauchboot wäre kein Schiff im Sinne dieser Bestimmung. Aber ich sage jetzt mal pauschal, ab einer bestimmten Größe müssen Schiffe registriert sein, wenn es mehr ist als bloßer Freizeitgebrauch, bloße Wassersportgeräte, müssen Schiffe registriert sein und eine Flagge führen. Und dann bin ich auch in diesem Verhältnis von Flaggenstaat zu dem Staat, der so ein Schiff anhalten will. Damit bin ich dann wirklich im Völkerrecht. Ich spreche über ein Verhältnis von zwei Staaten, nämlich der Staat eines Kriegsschiffes, der meinem Beispiel von vorhin einen Tanker der sogenannten Schattenflotte anhalten will, und der Staat der Flagge, der im Zweifelsfall zustimmen muss, dass das Schiff betreten werden darf. Außer sie sind staatenlos. Und dann bin ich bei Ihrem Beispiel, wenn dieses Schiff gar keine erkennbare Flagge führt oder ich sehe, wie erst die Flagge von Panama weht und dann schnell die Flagge von St. Vincent und den Grenadinen hochgezogen und der Name überpinselt wird, dann darf ich ein Schiff stoppen, weil begründeter Verdacht besteht, dass das Schiff nach Belieben die Flagge wechselt und damit als staatenlos gilt.
Um zurück zu unserem Beispiel zu kommen, weil Sie das Wort registrieren genannt haben. In Deutschland ist das ja einfach, bei einem Auto zum Beispiel. Das wird irgendwo zentral registriert, das kann ich da jetzt nicht in ganz vielen Bundesländern anmelden. Im Völkerrecht haben wir oft das Problem der Koordination oder dass es vielleicht keine zentrale Stelle gibt, wo Registrierungen vorgenommen werden. Gibt es das beim Seerecht oder könnte ich theoretisch, wenn ich es darauf anlege, mein Schiff in 10 oder noch mehr Ländern registrieren?
Ja, das wird schwierig, weil Schiffe eigentlich nur eine Kennung haben von der internationalen Schifffahrtsbehörde, so eine sogenannte IMO-Kennung, und damit eben auch ein Schiffssignal aussenden. Es gibt die Fälle, bei denen Schiffe irgendwie an zwei verschiedenen Orten registriert sind. Das ist aber also offiziell registriert sind, weil Staaten sich nicht unbedingt über ihre eigenen Register austauschen. Aber tatsächlich über diese Kennung sollte das eigentlich möglich sein. Und gleichzeitig gibt es auch die Fälle, dass diese Transponder ausgeschaltet werden, dass eine neue Kennung eingeschaltet wird. Also da gibt es sicherlich eine Dunkelziffer und ein Graufeld, weil wir so viele verschiedene nationale Register haben. Und trotzdem sind Schiffe identifizierbar. Und wenn Sie mal so, oder wenn auch die Hörerinnen und Hörer sich mal den Spaß machen, im Internet über Vessel Finder zu gucken, dann sieht man ganz viele, sehr, sehr viele tausende Punkte auf der Weltkarte, kann einzelne Punkte anklicken und sieht dann, was das für ein Schiff ist, welche Kennung das Schiff hat, wo das Schiff registriert ist und auch, wo das Schiff vielleicht schon mal vorher registriert war, unter welcher Flagge.
Packe ich gerne in die Shownote. Das bringt mich zu dem Wort, das Sie vorhin gesagt haben, wo ich schon einhaken wollte: Schattenflotte. Was heißt denn das eigentlich?
Der Name ist ein bisschen, ist medienwirksam und hat sich sehr eingebürgert, ist aber kein Rechtsbegriff. Unter Schattenflotte oder Schattentanker, damit werden sehr pauschal Schiffe bezeichnet, gerade im Fall der sogenannten russischen Schattenflotte. Das sind Schiffe, die unter verschiedenen Flaggen registriert sind, die sehr häufig eine eindeutige Eigentümerstruktur haben, also immer wieder verkauft werden, unter Briefkastenfirmen registriert werden, sodass schlecht aufgedeckt werden kann, wer die wahren Eigentümer dahinter sind. Diese Schiffe transportieren Öl, um dieses in Drittstaaten über der Preisgrenze, über dieser Kappungsgrenze zu verkaufen. Das heißt, sie brechen Sanktionen und die Gewinne und deswegen Schattenflotte, die Gewinne fließen auf irgendwelchen Wegen zurück nach Russland und füllen die russische Kriegskasse. Das ist der Hintergrund, warum man Schattenflotte sagt. Dass die Schiffe verschiedene Flaggen führen, ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch Schiffe von deutschen Eignern, von deutschen Reedereien führen verschiedene Flaggen. Man muss das Schiff nicht mehr zwingend auch in dem Staat registriert haben, die Flagge führen, wo die Reederei sitzt. Bei der Schattenflotte ist es nur schwer nachzuvollziehen, wer eigentlich dahinter steht.
Können Sie damit leben, wenn man einen Vergleich zieht zwischen der Flagge eines Schiffs und der Staatsbürgerschaft von Menschen?
Ja, ich würde nicht Staatsbürgerschaft, aber Staatszugehörigkeit durchaus sagen. Aber auch da sehen wir schon, dass Flagge und Eigentümereigenschaft nicht immer zusammenfallen. Wenn wir von der deutschen Handelsflotte sprechen, dann meinen wir alle Schiffe, die im Eigentum deutscher Reedereien stehen, sind aber nicht die Flaggen, nicht unbedingt alles deutsche Flaggen. Also wir unterscheiden einmal zwischen den Eigentümern und den entsprechenden Flaggen. Und trotzdem passt dieser Vergleich mit der Staatsangehörigkeit oder Staatszugehörigkeit zur Flagge, weil ich dann einen Staat habe, der verantwortlich ist für das Schiff.
Ich möchte nochmal zu den Anlassfällen zurückgehen. Wir haben ihn auch schon ganz kurz angesprochen. Wenn die USA jetzt rechtskonform gegen Drogenhandel über das Meer vorgehen möchten, was müssten die denn eigentlich tun?
Auch da kommt es nochmal wieder drauf an, wo diese Vorfälle stattfinden. Im amerikanischen Küstenmeer wäre es klar, die amerikanische Küstenwache oder Polizei, die Schiffe stoppen darf, die Schiffe kontrollieren darf, die Personen festnehmen darf. Auf hoher See gibt es, eben abgesehen von Piraterie oder Zweifeln an der Staatsangehörigkeit oder Sklavenhandel, kaum Tatbestände, um ein Schiff stoppen zu dürfen. Das heißt, hier müsste man kooperieren mit den Schiffen der entsprechenden Flagge, sich die Genehmigung holen, ein Schiff zu stoppen. Es gibt durchaus Beispiele, zum Beispiel bei der sogenannten Proliferation Security Initiative, also einer Initiative, um den Transport von Massenvernichtungswaffen zu stoppen, wo es dann kurze Kooperationswege gibt. Auch da braucht man die Zustimmung der anderen Staaten, aber dann kann man relativ gut ein Schiff stoppen und kontrollieren. Das wäre der rechtlich zulässige Weg. Und in den Küstengewässern anderer Staaten darf ich ohnehin nicht zugreifen auf solche Schiffe. Das ist eine unzulässige Intervention bis hin zur Gewaltanwendung gegen einen anderen Staat.
Das heißt, die USA müssten zumindest warten, bis diese Schiffe in ihre Küstengewässer kommen oder sich davor die Erlaubnis des jeweiligen Staates, unter dessen Flagge die unterwegs sind, holen.
Genau.
Jetzt noch kurz zum dritten Thema, das der ursprüngliche Anlass für mich war, Sie zu fragen, ob Sie ein bisschen Zeit haben. Wir reden ja gerade vor allem deswegen viel über das Seerecht, weil der Iran angekündigt hat und es dann auch getan hat, die Straße von Hormuz zu sperren. Darf man denn das?
Die ganz kurze Antwort ist nein, das darf man so nicht. Schon gar nicht, wenn man die Schifffahrt gefährdet, indem man Schiffe attackiert, indem man droht, Seeminen auszubringen. Jetzt kommt nochmal das zum Tragen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich, dass weder der Iran noch die USA, die ja auch mit einer Sperrung dann reagiert haben, Parteien zum Seerechtsübereinkommen sind.
Now what I'm doing, I can't tell you that. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. And we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said,
We will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens.
Auch nach gewohnheitsrechtlichen Maßstäben. Das heißt also besondere Regelungen zur Transitdurchfahrt durch Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen, die gelten vielleicht nicht für den Iran, weil sie nicht gewohnheitsrecht sind. Und trotzdem gibt es ein Durchfahrtsrecht durch solche Meerengen. Auch durch Küstengewässer gibt es ein Recht der Durchfahrt, das Recht der friedlichen Durchfahrt. Das heißt, all die Schiffe, die eingeschlossen sind im Persischen Golf, die Öl oder Düngemittel oder Passagiere transportieren, dürfen an der Durchfahrt nicht gehindert werden.
Der Iran argumentiert ja ganz interessant. Die haben ja auch Völkerrechtler, merkt man. Der sagt ja, das ist ja jetzt kein Sperren, sondern man verlangt zum Beispiel eine kleine Gebühr, so wie eine Art Dienstleistung.
We have always maintained that we do not seek to collect transit tolls, but we will design and collect the necessary fees for the services we will provide.
Ist das ein Argument, dass wenn das Ihnen ein Student, eine Studentin in der Prüfung schreibt, dass Sie kaufen würden, für das es eine gute Note gibt?
Nein, das würde ich nicht kaufen, weil ich der Studentin oder dem Student sagen würde, dass sie oder er das Seerechtsübereinkommen nicht gut genug gelesen hat und dann die Parallele zieht zum Gewohnheitsrecht. Selbst wenn wir jetzt einmal sagen, es handelt sich hier um Küstengewässer des Irans und nicht um so eine Meerenge, wo das Recht der Transitdurchfahrt gilt, dann lesen wir im Seerechtsübereinkommen, dass Gebühren für die Durchfahrt durch das Küstenmeer nicht erhoben werden dürfen. Jetzt haben Sie eben gesagt, Dienstleistungen, und da würde ich eher Argumente kaufen, zum Beispiel, wenn Lotsendienste notwendig wären, die ich aber auch eigentlich anmelden muss bei der internationalen Schifffahrtsbehörde. Oder wenn ich Eisbrecherdienste anbiete, dann darf ich dafür für solche Dienstleistungen Gebühren nehmen. Russland zum Beispiel in der Nordostpassage sagt, hier sind Gewässer, die müssen mit Eisbrecher befahren werden, aus Sicherheitsgründen. Und diese Eisbrecherdienste, die sind obligatorisch und die lassen wir uns gut bezahlen. Aber das ist eben auch wirklich gefährlich, kann man argumentieren, ohne Eisbrecher zu fahren. Gleiches würde gelten für obligatorische Lotsendienste. Die Straße von Hormuz ist ja nun sehr, sehr lange Zeit völlig unproblematisch befahren worden, ohne dass entsprechende Dienstleistungen aufgrund der Sicherheitslage oder der Gewässer verkauft worden sind, sodass dieses Argument, auf einmal müsste eine Gebühr bezahlt werden, im Sinne einer Dienstleistung hier nicht trägt.
Sie haben es jetzt angesprochen, was ist denn der Unterschied jetzt, ob das aber eine Meerenge ist oder reguläres Küstengewässer? Weil der Iran argumentiert ja, das ist unser Gewässer, auch wenn es da ein bisschen enger wird, aber es ist eben unser Staatsgebiet und auf der anderen Seite ist der Oman, aber es ist eben das, worüber wir frei verfügen können, weil es eben zu unserem Staat gehört.
Ja, und gerade dieses Argument trägt nicht, und das trägt auch gewohnheitsrechtlich nicht, weil durch die Küstengewässer eines anderen Staates immer das Recht der friedlichen Durchfahrt gilt. Und ich würde jetzt sagen, es gilt in besonderem Maße für solche Meerengen. Bei der Straße von Hormuz handelt es sich um eine Meerenge, die der internationalen Schifffahrt dient. Das ist im Seerechtsübereinkommen definiert. Und die Staaten haben sich damals darauf geeinigt, dass hier das Recht der Transitdurchfahrt gilt, die nicht behindert werden darf. Der Iran hat dem immer widersprochen. Von daher würde ich dieses Argument, ungehinderte Transitdurchfahrt, gar nicht weiter verfolgen wollen, weil nicht ganz klar ist, ob das gewohnheitsrechtlich gilt. Aber es gilt eben auf jeden Fall das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer. Und auch das darf der Iran nicht behindern. Und wir haben im Seerechtsübereinkommen gleich hinter diesem Recht der Transitdurchfahrt noch eine Bestimmung, die sagt, auch wenn diese Transitdurchfahrt aufgrund der spezifischen Charakteristika der Meerenge nicht greift, dann gilt das Recht der friedlichen Durchfahrt, das nicht behindert werden darf. Und daran muss er sich festhalten lassen. Und dieses Argument des Staatsgebietes trägt im Seerecht dann eben gerade nicht, weil spezifisch für das Küstenmeer es das Recht der friedlichen Durchfahrt gibt. Das ist die einzige Durchbrechung der vollen Souveränität der Küstenstaaten über ihr Küstenmeer.
Ich habe noch eine etwas blöde Frage. Sie merken schon, ich stelle da so ein paar Fragen, die sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer fragen oder die ich mir selbst auch beim Lernen oder beim ersten Mal, als ich vom Seerecht gehört habe, gestellt habe. Eine andere ist zum Beispiel hypothetisch, wenn ich am Strand bin, Badeurlaub mache und sie sagen, es gibt ein Recht auf friedliche Durchfahrt, heißt das jetzt, da könnte ein anderer Staat einfach so sein Kriegsschiff in unmittelbarer Nähe zu einem Strand vorbeiziehen lassen, wenn das nur friedlich ist?
Ja, jetzt müssen wir uns wieder den Strand ein bisschen genauer angucken, da es landseitig vom Küstenmeer auch noch innere Gewässer gibt. Also wenn Sie jetzt am Strand sind und Sie sind nicht jenseits der Sie sind strandseitig der Niedrigwasserlinie, dann kann kein Kriegsschiff da direkt auf den Strand auffahren. Aber in Sichtweite eines Strandes, also innerhalb dieser 12 Seemeilenzone, genießen auch Kriegsschiffe anderer Staaten das Recht der friedlichen Durchfahrt. Das heißt, solange sie nur fahren. Und es gibt eine Reihe von Tatbeständen, die die friedliche Durchfahrt unfriedlich macht. Wenn Sie also am Strand sitzen und von dem fremden Kriegsschiff startet eine Drohne oder ein kleines Flugzeug, dann handelt es sich nicht mehr um friedliche Durchfahrt. Wenn Sie dort ein Schiff haben, das Spionage betreibt, können Sie jetzt vom Strand aus wahrscheinlich nicht sehen, wenn das Schiff das klug macht, dann ist es nicht mehr friedliche Durchfahrt. Sehr viele Staaten sind skeptisch, was die Durchfahrt von fremden Kriegsschiffen angeht. Nach dem Seerechtsübereinkommen scheint die Lage relativ klar. Auch Kriegsschiffe sind Schiffe, die das Recht der friedlichen Durchfahrt genießen. Unterseeboote müssen auftauchen und die Flagge zeigen, aber dann können auch fremde U-Boote durch ein Küstenmeer fahren. Und gleichzeitig gibt es eine große Anzahl von Staaten, zu denen auch der Iran gehört, aber auch China, die zumindest die Notifizierung fordern oder teilweise sogar Genehmigungen fordern für die friedliche Durchfahrt.
Wir sprechen ja jetzt immer von den allgemeinen Regeln. Es gibt ja noch speziellere auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Schwarzmeerregion oder wir sprechen ja jetzt auch viel über die Straße von Malakka, wo ja auch manche jetzt die Sorge haben, ob da was gesperrt wird. Aber es gibt ja Sonderregeln auch noch, spezifischere für spezielle geografische Bereiche oder eben spezielle Meere.
Naja, aber letztlich nicht für die Grundlagen. Es gibt spezifische Regelungen für die allermeisten regionalen Meere. Da geht es vor allem um den Umweltschutz, da geht es um Fischerei, da geht es um solche Regelungen, nicht um die Freiheit der Schifffahrt. Das heißt, wir haben schon ein Rahmenwerk, in dem mit dem Seerechtsübereinkommen, wo die grundlegenden Regelungen vereinbart sind. Und dann haben wir Regionen, wo Staaten regionale Abmachungen treffen, um zum Beispiel die Meere besser zu schützen oder um zu kooperieren, um Piraterie zu bekämpfen. Aber die eigentlichen Durchfahrtsrechte werden davon nicht betroffen. Das kann ich auch nicht. Ich kann keinen Vertrag zu Lasten Dritter schließen. Also wenn Indonesien und Malaysia jetzt beschließen würden, in der Straße von Malakka ebenfalls durch bilateralen Vertrag Gebühren zu erheben, dann würde das Recht auf freie Durchfahrt anderer Staaten nicht beeinträchtigen.
Aber zum Beispiel bei der Montreux-Konvention ist ja die Türkei so eine Art Türsteher, dass sie, sobald ein Krieg begonnen hat, Kriegsschiffen den Zugang versperren darf. Und weil sie eben geografisch so liegt, dass sie genau bei der Tür steht, wird sie auch dadurch zum Türsteher.
Ja, weil wir hier einen alten Vertrag haben, der eben zurückgeht auf die Nachkriegsregelungen und Verträge von Montreux. Übrigens die Situation der Türkei und Griechenlands auch immer noch geregelt durch den Vertrag von Lausanne, also Verträge nach Ende des Ersten Weltkriegs. Die spezifische Türsteherfunktion der Türkei geht eben auf diesen alten Vertrag zurück und das Seerechtsübereinkommen nimmt das auf und kennt Regelungen über die Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen und sagt, die Verträge, die schon vorher bestanden, die bleiben bestehen. Durch die Bälte hier in der Ostsee, auch da gibt es einen alten Vertrag aus dem späten 19. Jahrhundert, den Dänemark damals geschlossen hat, der im Wesentlichen aber auch die Durchfahrtsrechte für die Bälte hier begründet. Für die Türkei hat, da haben Sie vollkommen recht, Sonderregelungen, die vom Seerechtsübereinkommen ausgenommen sind. Aber einen neuen Vertrag gleichen Inhalts könnte man nicht schließen, es sei denn, alle Parteien des Seerechtsübereinkommens würden zustimmen.
Ich habe bei der Vorbereitung auch gesehen, dass Dänemark der Auslöser ist für das Recht auf freie Durchfahrt, weil Dänemark lange Zeit sehr viel Gebühren unter Anführungsstrichen verlangt hat, um durch dänisches Gebiet oder von Dänemark beanspruchtes Gebiet durchfahren zu dürfen. Und dann hat man sich später darauf geeinigt, dass man eben nicht dafür für die bloße Durchfahrt Geld verlangen darf. Sehe ich
ganz
das richtig?
Genau, ja, ganz genau. Ja. Und deswegen gilt hier für die Bälte dieser alte Vertrag von Kopenhagen von 1800, ich weiß mal nicht die genaue Jahreszahl, wo im Wesentlichen eben auch drin steht, dass es freie Durchfahrtsrechte gibt, dass keine Gebühren erhoben werden dürfen und dass Schiffe letztendlich nicht gestoppt werden können.
Ich habe noch zwei allgemeine Fragen, fast schon Klassiker zum Schluss. Die erste ist, wissen wir denn überhaupt, ab wann ein Meer ist? Ist das irgendwo rechtlich definiert?
Ab wann ein Meer ist? Meere sind solche, die letztlich verbunden sind, die also mit dem Ozean, die einen Zugang zu den Ozeanen haben. Es gibt Definitionen von halb umschlossenen oder umschlossenen Meeren, aber die haben alle gemeinsam, dass sie einen Zugang zu einem größeren Wasserkörper, also letztlich zu den großen Ozeanen haben. Weswegen das Kaspische Meer kein Meer im Sinne des Seerechtsübereinkommens ist. Und trotzdem haben die Anrainerstaaten sich auf ganz ähnliche Regelungen geeinigt, weil dieses Gewässer so groß ist, ist aber kein Meer.
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Und dann die letzte Frage, weil das so ein Klassiker ist und so eine weit verbreitete Fehlvorstellung, dieses berühmte Bild von einem Casino auf hoher See. Und auf hoher See gelten quasi keine Regeln. Aber Sie haben ja jetzt auch schon ausgeführt, es gelten eben schon Regeln, aber halt nicht internationale Regeln, sondern die Regeln des Staates, unter dessen Flagge dieses Schiff auf hoher See unterwegs ist. Und das führt dann dazu, dass manchmal so ganz kleine Länder zum Beispiel auffällig viele Schiffe haben, um unter anderem auch Casinos zu betreiben. Sehe ich das richtig oder ist das auch ein bisschen ein Mythos?
Ja, das kann sein. Das kann ich empirisch nicht bestätigen, ob es ganz viele schwimmende Casinos auf hoher See gibt. Aber Sie haben recht, in dem Moment, wo wir über Schiffe sprechen, die eine Flagge führen, gelten eben die Regelungen dieses Flaggenstaates. Was ich in dem Zusammenhang auch oft gefragt werde, ist das sogenannte Seasteading. Also kann ich, wenn ich kein Schiff habe, kann ich irgendwelche künstlichen Inseln anlegen auf hoher See, die völlig staatsfrei sind. Und bisher, es gibt solche Projekte. Bisher gibt es die so letztlich nicht, weil die Projekte, die es gibt, sich im Einflussgebiet von Küstenstaaten noch befinden. Aber solche Überlegungen gibt es. Und gleichzeitig bin ich skeptisch, was solche Projekte angeht. Denn es haben zwar Staaten das Recht, künstliche Inseln auf hoher See anzulegen. Steht im Seerechtsübereinkommen. Jeder Staat, auch Österreich, darf auf hoher See eine künstliche Insel errichten. Aber dann hat eben auch der Staat, der diese errichtet, entsprechende Hoheits- oder Regelungsbefugnisse über die Insel. Die Seasteader wollen das ja gerade nicht. Das sind also Privatpersonen, die künstliche Anlagen errichten wollen. Das ist eine Tätigkeit, die ohne Staat im Hintergrund so nicht gedeckt ist vom Seerechtsübereinkommen. Und die Vorstellung, jegliche Verbindung zu irgendeinem Staat zu kappen, ist schwierig, denn zumindest die Personen werden ja wohl erstmal weiter die Staatsangehörigkeit von Staaten haben, die entsprechende Regelungshoheit über diese Personen behalten. In Deutschland können sie zum Beispiel aus der Staatsangehörigkeit, aus der deutschen, nicht entlassen werden, wenn sie nicht eine andere Staatsangehörigkeit haben, also wenn sie staatenlos werden würden. Insofern, dieses Seasteading, um das zusammenzufassen, diese Seasteading-Projekte, die Vorstellung, ich mache mich auf hoher See völlig unabhängig von irgendeiner staatlichen Kontrolle, das ist gar nicht so leicht. Und dementsprechend gibt es die Verwirklichung solcher Projekte noch nicht. Und sie wären natürlich auch wirklich schutzlos gegenüber Kriegsschiffen anderer Staaten, die vorbeikommen und denen das vielleicht nicht gefällt.
Ich wollte Sie ja gar nicht ansprechen, auch auf diese große Frage Sealand, weil Sie das wahrscheinlich schon so oft gehört haben und weil es ja rechtlich so einfach ist, weil es eindeutig auf britischem Hoheitsgebiet ist und kein eigenes Staatsgebiet ist. Aber Seasteading geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber interessant, so habe ich es auch noch nicht gesehen, dass es noch nicht gelungen ist, das so weit wegzuerrichten, dass es nicht irgendwie unter die Zuständigkeit eines Staates fällt. Was ich mich da aber schon als Letztes noch ganz kurz gefragt habe, ist, warum hat man eigentlich nicht festgelegt, dass die 12 Seemeilen pauschal einem Staat gehören? Also warum haben Staaten das Recht, bis zu 12 Seemeilen von der Basislinie zu beanspruchen, anstatt dass man einfach sagt, es sind automatisch 12 Seemeilen? Weil warum sollte ein Staat auf Gebiet freiwillig verzichten?
Naja, im Seerechtsübereinkommen steht schon, also ja, steht bis zu 12 Seemeilen, weil wir ja gar nicht überall den Raum haben. Deutschland hat in der Ostsee keine 12 Seemeilen, dann wären wir schon auf dänischem Festland. Also Staaten müssen sich in vielen Bereichen einigen. Auch in der Meerenge von Hormuz mussten sich Iran und Oman auf eine Abgrenzung einigen. Das heißt, ich habe vor allem dann keine 12 Seemeilen, wenn ich einen gegenüberliegenden Nachbarn habe oder wenn ich politische Schwierigkeiten habe. Griechenland zum Beispiel und auch die Türkei im östlichen Mittelmeer haben zunächst nach dem Vertrag von Lausanne nur 3 Seemeilen beansprucht, haben dann irgendwann sich auf 6 geeinigt. Als Griechenland dann aber gegenüber, also auf der anderen Seite der Halbinsel, gegenüber Italien das Küstenmeer auf 12 Seemeilen ausgeweitet hat, haben die Türkei sofort protestiert, weil man Angst hatte, dass das auch eine Situation im östlichen Mittelmeer werden könnte. Das heißt, Griechenland hat ganz lange, auch um die Türkei nicht zu beunruhigen, insgesamt nur 6 Seemeilen Küstenmeer beansprucht und dann aber in den eigentlich nicht umstrittenen Bereichen ausgeweitet. Das heißt, ich kann durchaus historisch und politische Gründe haben, keine 12 Seemeilen zu fordern oder einzurichten. Die allermeisten Staaten tun das aber.
Dann möchte ich zum Abschluss, weil Sie es ja ansprechen, Streitigkeiten noch eine Frage stellen zum Internationalen Seegerichtshof. Wir hören ja jetzt die ganze Zeit, das Völkerrecht funktioniert nicht, das Gewaltverbot wird nicht respektiert, die UNO hat nicht die Rolle, die sie eigentlich haben sollte und so weiter und so fort. Kann man da, um mal ein bisschen einen positiveren Spin hineinzubringen, sagen, dass der Seegerichtshof eine Instanz ist, die durchaus funktioniert?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Seegerichtshof gut funktioniert oder vielleicht besser funktioniert als internationale Gerichtsbarkeit sonst, weil wir nämlich die Zustimmung der Staaten, sich dieser Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, vorgelagert haben. Der IGH funktioniert ja auch und die meisten Staaten müssen trotzdem bei einer Streitigkeit für die konkrete Streitigkeit zustimmen, den Fall zum IGH zu bringen. Das heißt aber auch, ich kann blockieren. Also die meisten Staaten können nicht automatisch verklagt werden vor dem IGH. Sie müssten zustimmen. Beim Internationalen Seegerichtshof ist das etwas anders, weil wir die Zuständigkeit für ganz viele Kategorien von Streitigkeiten schon im Seerechtsübereinkommen drin haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich Vertragspartei werde, unterwerfe ich mich der obligatorischen Streitbeilegung. Das kann dann der Seegerichtshof sein. Das kann auch der IGH für seerechtliche Streitigkeiten sein, zumindest aber verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit. Das heißt, diese Zustimmung, die ich immer brauche, wenn Staaten einander verklagen, die habe ich schon beim Beitritt zu diesem Übereinkommen. Deswegen ist es sozusagen leichter, seerechtliche Fälle in die verbindliche Streitbeilegung zu bringen. Und trotzdem hat der Internationale Seegerichtshof gar nicht so viele Fälle, wie er haben könnte. Wenn wir aber schiedsgerichtliche Fälle hinzuziehen, dann sehen wir doch, dass eine ganze Reihe von Streitigkeiten hier wirklich friedlich und einvernehmlich beigelegt werden.
Zum Abschluss also was Positives. Frau Professorin, schön, dass Sie zu Gast waren.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Und ich kann mir nicht verkneifen, noch ein oder zwei oder auch mehr Worte zum angeblichen Iran-Deal zu sagen. Es hat schon sehr oft danach ausgesehen, dass die Sache endlich beigelegt ist. Es ist ein absurder Krieg. Die USA haben keine Vorteile daraus gezogen. Die Situation ist das, was man auf Lateinisch bezeichnet als Status quo ante, also es ist nichts besser, als es davor war. Ganz im Gegenteil, der Iran hat seine geopolitischen Muskeln spielen lassen. Jetzt kann man sich fragen, warum die USA das überhaupt getan haben. Mutmaßungen, die ich jetzt aber hier nicht anstellen werde, weil das über das Thema Seerecht hinausgeht. Was man sich aber auf jeden Fall fragen sollte, ist, wie es jetzt weitergeht. Und da möchte ich euch eine Antwort von Trump vor wenigen Tagen vorspielen, die sehr vielsagend ist. Nicht wegen dem, was er sagt, sondern wie er sagt und wie er denkt. Und hoffnungsvoll macht mich das nicht, weil es ist nicht nur zynisch, sondern zeigt auch, dass er sich die ganze Sache um einiges leichter vorstellt, als sie eigentlich ist. Also er scheint zu glauben, dass man einfach die Leute umbringen muss, beziehungsweise ihnen das Gefühl geben muss, dass sie jederzeit umgebracht werden könnten, wenn sie nicht spuren. Und so macht man halt Deals. Aber wie man gesehen hat, wenn das so einfach wäre, hätte der Iran kapituliert und wäre den USA in allen Punkten entgegengekommen. Ist aber nicht passiert. Es ist vielmehr so, dass der Iran auf Zeit spielt, wohlwissend, dass es auch Midterms gibt, wohlwissend, dass die USA am kürzeren Hebel sitzen und wohlwissend, dass in den USA, die immer noch eine gewisse Restdemokratie haben, der Druck vom Wählervolk wichtig ist. Und das kennt man seit dem Vietnamkrieg. Da gibt es die Logik, dass der Schwächere den Krieg gewinnt, wenn er nicht verliert, aber der Stärkere entschieden gewinnen muss. Und das ist hier nicht passiert. Es gibt bis auf Weiteres nichts weiter als einen Waffenstillstand. So einiges muss noch ausverhandelt werden. Was da rauskommt, man wird sehen. Aber noch einmal zur Verdeutlichung spiele ich jetzt das vor, was Trump eben vor, ich glaube es war einer Woche, gesagt hat, weil es eben zeigt, wie einfach er sich das vorstellt. Lasst euch gesagt sein, so einfach ist es aber nicht.
Iran still be able to control the flow of oil?
Be jointly controlled.
By who?
Maybe me. Maybe me.
You want the United States to be
me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for.
Ja, wenn ich mir das anhöre, denke ich, ich sollte bald mal wieder mit dem Hessam Habibi beispielsweise sprechen. Vielleicht findet auch der Herr Porsche mal wieder Zeit, um über diesen unter Anführungsstrichen Deal zu sprechen. Jetzt bleibe ich aber beim Seerecht, beziehungsweise wir schließen diese Folge jetzt auch endgültig ab. Ich erlaube mir an dieser Stelle eine Empfehlung zum Iran-Deal. Die aktuelle Port Save the World-Folge, ich werde sie auch in die Shownotes packen, ist sehr erhellend und gibt ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge wieder als die, die wir von Trump selbst, von Rubio, von J.D. Vance und wen es da nicht aller gibt, zu hören bekommen. Die leben ein bisschen in einer diplomatischen und realpolitischen Parallelwelt. Aber gut, soll so sein, ich kann es nicht ändern. Was ich ändern kann, ist, dass es da draußen so einige oberflächliche Informationen gibt, indem ich meine und eben vor allem aufgrund der Gäste nicht ganz so oberflächlichen, gehaltvolleren Informationen hier ins Netz hinausspiele. Und deswegen möchte ich auch all denjenigen danken, die diesen Podcast unterstützen, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr finanziell einen kleinen oder auch manchmal größeren Beitrag leistet, indem ihr mir Feedback gebt, indem ihr diese Folgen und den Podcast positiv beurteilt. Danke, danke, danke. Und damit bin ich jetzt endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reinhört, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.